Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Das Münchner Residenztheater inszeniert Heinrich von Kleists zerbrochenen Krug und die Berliner Festspiele zeigen eine neue Choreografie der Künstlerin Licia Lewis. Außerdem berichten wir über Eingriffe in die Kulturszene in Georgien und eine Dokumentation über die Propaganda an russischen Schulen. Aber da morgen eine schöne Idee leider schon wieder am Ende ist, geht es hier zuerst um den auslaufenden Kulturpass. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hatte ihn als Kulturstaatsministerin vor 2 Jahren eingeführt. Damals gab es ein Budget über 200 Euro. Ab 2024 waren es dann 100 Euro. Kaufen konnten sich 18-Jährige davon über eine App bzw. Plattform, Kino-, Museums- oder Konzerttickets, Instrumente oder Bücher. Der Kulturpass ist keine deutsche Erfindung. Frankreich hat etwas Ähnliches schon länger. Wolfram Weimer, der neue Kulturstaatsminister, begründete das Aus für den Kulturpass neben verfassungsrechtlichen Fragen gegenüber dem Deutschlandfunk so.
Schlecht war, dass bestimmte Zielgruppen, die man sehr im Auge hatten, ländlicher Raum, sozial vulnerable Gruppen, dass die nicht richtig adressiert wurden. Und schlecht war, dass zu viele Jugendliche einfach nur ins Kino gegangen oder sich einen Comic gekauft haben. Und das war nicht die Intention des Kulturpasses. Deswegen ist er auch in die Kritik geraten.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, entgegnete dazu in unserer Sendung.
Aber dann soll bitte Herr Weimer auch sagen, was er denn stattdessen machen will. Das ist alles bisher noch vollkommen nebulös. Und ich glaube, der Bund kann nicht darauf verzichten, junge Menschen mit Kultur in Verbindung zu bringen.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels plädiert ebenfalls für den Erhalt des Kulturpasses. Ich habe den Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom KLEF gefragt, warum der Erhalt denn so wichtig ist, wenn laut Kulturstaatsminister im Jahr 2023 nur 38% und 2024 nur 28% den Kulturpass überhaupt genutzt haben.
Ich finde es sehr wichtig, den Kulturpass fortzusetzen, weil es ein sehr niedrigschwelliges Angebot der Bundesregierung ist, für junge Leute an Kultur teilzuhaben. Und ich finde die Prozentsätze überhaupt nicht niedrig, sondern eher für ein neu gestartetes Projekt sehr, sehr befriedigend, wenn man sich überlegt, dass es in Frankreich auch länger gedauert hat, bis dieser Pass Kultur wirklich an die 18-Jährigen rangekommen ist, sind das erfolgreiche Zahlen. Und wenn man auch noch sieht, dass ja nicht intensiv Werbung für den Kulturpass gemacht wurde, dann finde ich, ist das ein erfolgreiches Instrument gewesen.
Also es ist ja offensichtlich so, dass die meisten Einkäufe Bücher waren, die junge Leute sich gekauft haben. Der Kulturstaatsminister sagt allerdings, wir haben es vorhin gehört, dass vor allen Dingen Comics verkauft wurden.
Zunächst einmal hat es uns gefreut, dass von den 53 Millionen Euro, die für den Kulturpass bisher eingelöst wurden, fast die Hälfte Bücher waren. Ich bin auch froh, in einem Land zu leben, in dem nicht bewertet wird, was wertvoll ist und was nicht. Und dieser Comic-Hinweis von Herrn Dr. Weimer, den muss man so sehen, dass Erfahrungen aus Frankreich wiederum gezeigt haben, dass in der ersten Kohorte 46% aller jungen Leute Comics gemacht haben, dann 34, nachher nur noch 20. Das heißt, das nimmt auch ab. Und außerdem würde ich auch einem Comic oder einer Graphic Novel keine kulturelle Relevanz absprechen.
Können Sie das denn benennen, wie viel mehr Verkäufe es vor und mit dem Kulturpass gab?
Also wir können sagen, dass 25 Millionen Euro über den Kulturpass Buchkäufe erfolgt sind, die sonst sicher ohne nicht stattgefunden hätten. Und was entscheidend ist, hier kommen für viele junge Leute zum ersten Mal Kontakte zu einem örtlichen Buchhändler zustande. Und ich glaube, Ihre Hörerinnen kennen das, den Zauber eines Buchgeschäfts, der darin besteht, dort auch noch etwas zu entdecken, was man vorher gar nicht gesucht hat. Und ich glaube, das war ein tolles, niedrigschwelliges Angebot, um junge Menschen überhaupt in die Geschäfte zu locken oder in Kinos oder in Theater oder in Museen. Auf dieses Instrument zu verzichten, fände ich äußerst bedauerlich.
Jetzt hat der Beauftragte für Kultur und Medien bislang für den Kulturpass 92,4 Millionen Euro ausgegeben. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was zum Beispiel die Autobranche von der Bundesregierung bekommt, wie würden Sie das ins Verhältnis setzen?
Ich glaube, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft als drittgrößter Wirtschaftsfaktor in Deutschland hier unter ihren Möglichkeiten bleibt, was die staatliche Förderung angeht. Ich würde auch noch mal darauf hinweisen mögen, dass von den 92 Millionen mindestens ein Drittel in die Entwicklung dieser Plattform ginge. Und es wäre schade, wenn diese Kosten versenken. Also wäre es gut, die Technik, die ja da ist und die auch über überzeugend ist, jetzt zu nutzen und zu überlegen, was machen wir denn mit dem, was wir erfolgreich angefangen haben? Denn nochmal, von diesem Geld ist ein Großteil in die Entwicklung dieser Plattform gekommen, die über die Stiftung Digitale Chancen läuft. Und hier sollte man nochmal ansetzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Herr Weimer eine neue eigene Idee hat, was er mit der Technik macht. Es muss ja nicht Kulturpass heißen, aber es fortzusetzen, ist gerade in einer Zeit, wo wir nur über Renten reden, für die Bundesregierung wichtig, den jungen Leuten auch ein Signal zu geben. Hallo 18-Jährige, wir denken auch an euch und wir haben ein konkretes, unmittelbares, niederschwelliges Angebot.
Wolfram Weimer hat ja sehr vage auch etwas Alternatives für die Zukunft zugesichert. Was wäre denn Ihre Idee, Anreize für junge Menschen zu schaffen, sich mit Kultur zu beschäftigen?
Es hat mich sehr gefreut, dass Herr Weimer das nicht einfach nur gestrichen hat. Meine Idee wäre, die Technologie, die wir mit dem Kulturpass-Instrumentarium haben, zu nutzen und hier weiter dafür zu sorgen, dass auch gerade stationär die jungen Menschen in Kontakt kommen mit Museen und Touchpoints haben wie im Buchhandel. Also ich würde dieses Instrument durchaus nochmal einer Fortsetzungsuntersuchung unterziehen. Nur weil es von den Grünen kommt, muss es ja nicht schlecht sein, würde ich als CDU-Mann sagen, wenn ich CDU-Mann wäre.
Wie würden Sie das denn überhaupt bewerten, wenn die Politik ein Modell, das eigentlich ja erst seit etwas mehr als zwei Jahren läuft, so schnell wieder abschafft?
Ich glaube, dass man einfach westlich des Rheins mal bei den französischen Kollegen geschaut hätte, wie erfolgreich der Passkultur läuft. Solche Dinge brauchen etwas länger, um sie nach 2 Jahren zu beenden, ist einfach verfrüht. Nächstes Jahr ist ein Superwahljahr. Es stehen sehr viele Landtags- und Kommunalwahlen an. Und die Bundesregierung hat gerade jetzt die Chance, durch eine Fortsetzung oder eine kleine Anpassung des Kulturpasses den jungen Menschen zu sagen, den 18-Jährigen, Leute, wir denken an euch. Wir schaffen hier ein niedrigschwelliges Angebot, wo ihr Teilhabe habt an Kultur, an Kino, an Buchhandel, an Konzerten, an Museen. Wir denken an euch, wir denken nicht nur an Renten und nicht nur an Beamtenbezüge. Und das kann man sehr, sehr schön jetzt ganz kurzschwellig sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Kulturstaatsminister Weimer hier nochmal neu ansetzt und kreativ weitermacht. Ich freue mich auf den Austausch dazu.
Peter Kraus von Kleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, über das Aus für den Kulturpass. Die Figur der römischen Göttin Justitia mit Waage und Schwert in der Hand findet sich vor vielen Gerichtsgebäuden, nicht nur in Deutschland. Dass in Gerichten aber nicht immer nur ausgewogene und gerechte Urteile gefällt werden, das ist ein Kontinuum in der Geschichte. Der Dichter Heinrich von Kleist erzählte davon schon vor mehr als 200 Jahren in seiner Komödie »Der zerbrochene Krug«, in der der Dorfrichter Adam gegen sich selbst ermittelt, ohne dass die anderen wissen, dass er der Täter ist, nach dem gesucht wird. Es geht um sexuelle Übergriffe, Macht- und Amtsmissbrauch. Am Cuvier-Theater, das zum Münchner Residenztheater gehört, feierte gestern eine Neuinszenierung der slowenischen Regisseurin Mateja Kolesnik Premiere. Christoph Leibold hat sie für uns besucht.
So nimm Gerechtigkeit in deinen Lauf!
Völlig ohne Zweifel. Dieser Kleist erzählt vom Hier und Heute, obwohl er im Gewand des Gestern daherkommt. Sowohl was die Kostüme betrifft, Gerichtsrat Walter zum Beispiel mit Zylinder und Nickelbrille sieht aus wie einem Charles Dickens-Roman entlaufen, als auch das Bühnenbild. 3 mit dunkelbraunem Holz verkleidete, in Sepia-Licht getauchte Interieurs. Ein Flur mit Garderobe, ein Durchgangszimmer sowie eine Amtsstube. Die Drehbühne rotiert mal den einen, mal den anderen und mal den dritten Raum ins Sichtfeld des Publikums. Manchmal sind auch 2 Räume gleichzeitig einsehbar. Zu beiden Seiten der trennenden Tür verschiedene Figuren. Auf der einen Seite werden Hinterzimmerabsprachen getroffen, auf der anderen horchen die Lauscher an der Wand. Es ist ein einziges Mauscheln, Täuschen und Vertuschen. Und der übelste Trickster von allen ist Adam, ein dreister Lügner und Betrüger.
Und Ruprecht, dort der Racker ist der Täter. Und weil er ungebührlich sich gegen seinen Richter hat betragen, so schmeiß ich ihn ins vergitterte Gefängnis. Wie lange werde ich noch bestimmt?
Oliver Stokowski spielt den Dorfrichter fantastisch. Bar jeder Schlitzohrigkeit, die der Figur irgendwelche Restsympathien einbringen könnte. Dafür maximal manipulativ und korrupt bis auf die Knochen. Vom scheitellos kahlen, zerschrammten Schädel bis zur Sohle unterm ledierten Hinkefuß. Eine moralisch abgewirtschaftete Dorfautorität, die meint, schamlos schalten und walten zu dürfen nach Art eines Autokraten.
In dem Attest hier steht der Name jetzt. Ruprecht Tümpel.
Sie, hier trage ich es fix und fertig in der Tasche. Hörst du es knackern?
Es ist ein schmutziger Deal, den Adam in seiner widerwärtigen Grab-Them-by-the-Pussy-Selbstherrlichkeit Eve anbietet. Ein Attest, das deren geliebten Rupprecht vom Kriegsdienst befreit, gegen ein nächtliches Stell-Dich-Ein. Im Klartext sexuelle Nötigung. Doch Adam wird von Rupprecht auf frischer Tat ertappt, kann zwar unerkannt entkommen, zerdeppert jedoch auf der Flucht den titelgebenden Krug, wegen dem Eves Mutter Marthe den Rupprecht andern Tags als vermeintlichen Schadensverursacher vor Gericht zerrt.
Ihr wertgeschätzten Herren, seht ihr den Krug?
Alles drin in diesem Krug. Machtmissbrauch, Hashtag MeToo, ja sogar das Thema Klassismus. Denn natürlich sind es die sogenannten kleinen Leute, die im Krieg den Kopf hinhalten müssen, was Eve, die um Rupprechts Leben fürchtet, überhaupt erst erpressbar macht. Als junge Frau in einer Welt, in der alternde Männer das Sagen haben, ist sie zusätzlich im Nachteil. Das Problem ist ja nicht allein Adam, das Problem ist das ganze System. Moritz Treuenfels als Gerichtsschreiber Lichtscharr wenzelt in einer geduckten Haltung über die Bühne, die servil wirkt, aber wohl eher ein Lauern auf den Karrieresprung ausdrückt, sollte Adam auffliegen. Und Steven Scharf als zur Revision angereister Gerichtsrat Walter windet sich zwar in grotesken Körperverrenkungen, so angewidert scheint er von Adams fragwürdiger Prozessführung.
Von eurer Aufführung, Herr Richter Adam, weiß ich nichts, was ich denken soll.
Zeigt aber keinerlei Interesse, die Gesellschaftsordnung als solche in Frage zu stellen. Lauter scharf geschnittene Figurenporträts in der Präzisionsregie von Mateja Koleschnik, die mit einer Fülle subtiler Zeichen die Machtstrukturen herausarbeitet, die diesem Fall eklatanter Rechtsbeugung zugrunde liegen. Kleists Lustspiel war immer schon im Kern nie wirklich lustig. Mateja Koleschnik löst es endgültig aus dem Komödiengenre und inszeniert es als ätzende Satire. Die Regisseurin zeigt eine Ordnung von gestern, die sich allerdings manche heute zurückzuwünschen scheinen. Sie setzt diesen reaktionären Tendenzen aber ein utopisches Ende entgegen, indem sie Lea Ruckpaul als Eve einen fulminanten Monolog weiblicher Selbstermächtigung schenkt, mit dem die sich aus der ihr zugedachten Opferrolle befreit.
Mein Körper war schon immer unterworfen der Mutter, Arbeit und
das starke Ende eines starken Theaterabends.
Der zerbrochene Krug, neu inszeniert in München, Christoph Leibold hat sich das angesehen. Bei der Premiere 1808, in der Regie übrigens von Johann Wolfgang von Goethe, fiel das Stück noch durch. Vor allem die Mächtigen sahen sich hier entlarvt. Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass gerade Hitler und sein Propagandaminister Goebbels in Kleist einen ganzen Kerl sahen und ihn in ihrem Sinne für die NS-Ideologie nutzbar machten, wofür der Dichter natürlich nichts konnte. Dass die Politik in autokratisch geführten Ländern massiv Einfluss auf die Kultur ausübt, sieht man in Russland, Belarus und auch in der illiberalen Demokratie Ungarn. In Georgien, wo seit einem Jahr die russlandfreundliche Partei Georgischer Traum regiert, passiert nun Ähnliches. Eindrücke aus der Theaterszene dort von Henrik Schütz.
Bevor das Publikum reingelassen wird, übt Supiko noch einmal ihren Monolog. Sie steht auf der Bühne des Theaters Saraki in Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens. Supiko trägt ein enges, rotes Lederkleid und rechts und links von ihren Schultern hängen an schwarzen Schnüren zwei Babypuppen. Die Brüder Eteokles und Polyneikes.
Meine Figur stammt aus der antiken griechischen Mythologie. Es ist Antigone. Aber der Autor hat sie auf eine sehr witzige Art geschrieben, die dem Stil des gesamten Stücks entspricht. Und sie erzählt ihre Familiengeschichte in der Sprache von heute. Das ist irgendwie sensibel und sehr witzig.
Es geht los. Das Bühnenbild wird dominiert von rotem Stoff und goldenen Verzierungen. In Georgien versteht jeder sofort die Assoziation mit den Propaganda-Inszenierungen während der Sowjetzeit. In der Mitte der Bühne steht ein leeres Totenbett. Es erinnert nicht zufällig an das Mausoleum von Lenin in Moskau. Aber das hier im Theater Haraki, das ist leer. Die Unterdrücker Georgiens, sie leben noch.
Wir warten immer noch, was passieren wird, wann wir die rote Linie überschreiten, weil wir nicht wissen, was die rote Linie ist. Wenn sich zwei Frauen küssen oder schon wenn wir darüber reden, kommt es darauf an, wer im Publikum sitzt oder wer nicht im Publikum sitzt?
Aber einschüchtern lassen, das will Supiko sich nicht. Das Publikum an diesem Abend im Haraki ist sehr verschieden. Viele junge und alte Menschen sind gekommen. Die Show ist ausverkauft. Alle sind gespannt, wer heute Abend seine Kritik abbekommt. Es fühlt sich einfach nicht mehr frei an, in Georgien Theater zu machen. Vor einem Jahr erklärte sich die Partei Georgischer Traum zum Gewinner der Wahl. Vorwürfe der Manipulation überschatteten das Ergebnis. Und seitdem die Regierung angekündigt hat, den Weg in die EU auszusetzen, befindet sich das Land im Ausnahmezustand. Und mittendrin das Theater.
Die größte Reaktion war der Streik. Es wurde in den Fabriken, in der Industrie gestreikt. Wir wollten uns dem anschließen. Wir hatten ein paar Treffen in den geschlossenen Theatern. Wir haben darüber gesprochen. Wir sind alle Menschen, die sichtbar sind. Man kennt unsere Gesichter. Wir dachten, lass uns ein Vorbild für andere sein.
Und mit Folgen. Ein eigenes Gesetz zielt auf die Theater ab. Über die Leitung entscheidet heute die Regierung. Getroffen hat es schon den Theaterdirektor David Doyashvili. Er spielte bei den Protesten eine wichtige Rolle, wurde dafür festgenommen und entlassen. Andere Theatermacherinnen wurden bedroht oder bei den Protesten verhaftet. Auch ein enger Freund von Sopiko wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt.
Mein Freund Andro Cicinace. Wir standen diesen ganzen Monat zusammen, diesen schrecklichen Dezember letzten Jahres, und protestierten. Und wir haben nichts gemacht, nur laut geschrien.
Im Haraki ist der erste Teil des Stücks vorbei. Das Publikum geht an die kalte Novemberluft, um kurz durchzuatmen. Man unterhält sich über die Lage der Nation und wie man das Stück findet. Vor allem die roten Vorhänge haben Eindruck hinterlassen.
It's very risk. Risk and drum with color.
Es ist sehr riskant mit der roten Farbe. Das assoziiere ich oft mit Kommunismus. Und das heute in unserem Land. Aber die Schauspieler sind sehr talentiert und professionell.
Talent and professional with actors.
Es ist auch nicht das erste Mal, dass das Georgische Theater durch schwere Zeiten muss. Schon während der Sowjetunion waren die Bühnen ein Ort des Widerstands. In der georgischen Theaterszene kennt jeder das Schicksal von Sandro Achmeteli. In den 1920ern bis 30ern war er der Direktor des wichtigsten Theaters in Georgien. Vielleicht sogar der ganzen Sowjetunion, dem Rustaveli. Eine Institution bis heute. Ermordet wurde er während des stalinistischen Terrors. Und in dieser Tradition des Widerstands versteht sich auch das Haraki. Besondere Bedeutung hat damals wie heute die georgische Sprache.
Unsere Sprache war der erste Feind der Sowjetunion. Das war damals das Problem und heute ist es wieder ein Problem für sie. Aber Probleme und Inspiration, die lieben sich. Daraus entsteht immer gute Kunst.
Die neue Generation, die hier Theater macht, sie hat nie etwas anderes erlebt als Freiheit. Und darin stecken viele auch ihre Hoffnung, dass es irgendwann besser wird.
Henrik Schütz über die Angriffe auf Theater in Georgien. Dass aus politischer Enttäuschung Kunst werden kann, darin ist sich die dominikanisch-amerikanische Choreografin und Tänzerin Licia Lewis sicher. Sie versucht das ganz konkret mit ihrer neuen Arbeit Wayward Chant, was so viel wie widerspenstiger Gesang bedeutet. Eine Performance, die Teil einer laufenden Ausstellung über Licia Lewis im Berliner Gropiusbau ist, mit einem Überblick über das Gesamtwerk der Künstlerin, die seit 2013 in Berlin lebt. Die Uraufführung von Wayward Chant hat unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring gesehen.
Widerspenstiger Gesang, so nennt Licia Lewis ihre jüngste Arbeit, in der sie 7 PerformerInnen auf Hunderte von Besuchern treffen lässt. Der mit rotem Teppich ausgelegte Lichthof des Martin-Gropius-Baus ist voller Menschen, als die ersten Töne erklingen. Noch bevor wir die TänzerInnen sehen, hören wir ihre Stimmen, einzeln und sich überlagernd, aus verschiedenen Richtungen, pur oder unterlegt mit Musik. Und plötzlich sind die PerformerInnen da, stürzen mit schweren Schritten aus den Seitenräumen, verschwinden wieder, knallen mit ihren Körpern an die Türen aus Glas, setzen ihre Füße auf Holzpaneele, reiben sich an den Wänden, erklettern Podeste. Ihre Bewegungen sind im schnellen Wechsel leicht, flexibel und beherrscht, dann wieder von Schwere geprägt oder auch marionettenhaft. Schlenkern und hampeln, posieren und zucken, fallen und umfallen. Die Bewegungssentenzen und Qualitäten sind oft grotesk überzeichnet. Die TänzerInnen stürmen durch die Gänge, liegen wie leblos auf den Treppen, mischen sich unter das Publikum. Dabei kommen sie den ZuschauerInnen ganz nah und bringen die zufällig entstandene Ordnung des Stehens und auf dem Bodensitzens durcheinander. Ihre Stimmen nutzen sie auf unterschiedliche Weise. Sie summen, singen, schreien oder stoßen Laute hervor. Und immerhin an einer Stelle wird das zurückhaltende Publikum sogar zum Mitsingen animiert. Das künstlerische Selbstverständnis der Choreografin Licha Lewis speist sich aus den Erfahrungen eines tief verankerten strukturellen Rassismus, der sich über Generationen hinweg fortschreibt. In diesem Sinne geht sie in Wayward Chant auch der Vergangenheit des Ortes der Aufführung nach. Denn gerade in Museumsräumen schwebe die Geschichte stets drohend über uns, wie sie sagt, und macht mit diesem Bezug auf den Kolonialismus die Perspektive schwarzer Menschen deutlich. Das heftige Auftreten der TänzerInnen im ersten Teil der Aufführung kann also fast wie eine Art Exorzismus interpretiert werden, wie eine Austreibung der Geister der Vergangenheit durch die unübersehbare Präsenz gegenwärtiger Menschen. Dass die PerformerInnen irgendwann auf dem Teppich liegen und sich ihre Kraft zum Ende der Aufführung nach und nach verliert, hat vielleicht auch Methode. Licha Lewis sucht nach dem Widerständigen, wozu auch die Vermeidung allzu repräsentativer Haltungen und einer kontinuierlichen Stückentwicklung gehört. Dass sie damit nicht alle ZuschauerInnen erreicht und zahlreiche früher die Performance verlassen, nimmt, spekulativ gedacht, die Choreografin sicher billigend in Kauf. Wirklich bedauerlich ist allerdings, dass die Akustik des Martin-Gropius-Baus absolut ungeeignet ist für die Mischung aus menschlicher Stimme und lauter Musik vom Band. Die Feinheiten der eigensinnigen Gesänge, die Wayward Chant zu einem immersiven und emotional eindrucksvollen Erlebnis hätten machen können, gehen im lang andauernden Nachhall des Lichthofs einfach unter. Es ist die richtige Performance am falschen Ort, zumindest was die Erfahrung des Hörens betrifft.
Wayward Chant, eine neue Performance der Künstlerin Licha Lewis, Elisabeth Nehring berichtete. Beim Sundance Film Festival wurde dieses Jahr der Dokumentarfilm Mr. Nobody Against Putin mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. Entstanden ist diese Doku unter ziemlich gefährlichen Bedingungen. 2 Jahre lang hat der russische Lehrer Pavel Talankin Kinder gefilmt, die in der Schule indoktriniert wurden, wie sie marschieren und Putins Propaganda nachplappern müssen. Mit diesem Material floh er nach Europa, ein lebensgefährliches Unterfangen. Als dänisch-tschechische Koproduktion kommt Mr. Nobody Against Putin nun in ausgewählte Kinos. Für Dänemark geht der Film ins Rennen um einen Oscar. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis hat Talankin im Exil in Tschechien getroffen, wo der Film schon Kinopremiere hatte.
Привет, это я.
Pavel Talankin arbeitet in der russischen Kleinstadt Karabasch im Ural in der Schule Nummer 1 als Videobeauftragter. Kurz nach der russischen Vollinvasion in der Ukraine im Februar 2022 erhalten alle Schulen in Russland Anweisungen, wie dieser Krieg im Unterricht behandelt werden soll. Talankin wird beauftragt, alles zu filmen, als Beweis. Als ich die allererste Unterrichtsstunde aufgenommen habe, dachte ich, ich werde verrückt. Die Geschichtslehrerin hat erklärt, dass Russland, die Ukraine und Belarus befreundete Länder seien, aber dass die Ukraine auf dem Weg zum Neonazismus sei und wir sie befreien müssen. Jeden Montag finden in russischen Schulen die sogenannten Gespräche über Wichtiges statt. Alle Kinder und Jugendlichen grüßen die russische Flagge, schreiben Soldaten an der Front, lernen marschieren und manchmal noch mehr. Der Pädagoge Talankin filmt einen Besuch der paramilitärischen Wagner-Gruppe. Die Söldner raten den Kindern, einen Helm niemals unter dem Kinn zu schließen, um sich bei Streifschüssen nicht das Genick zu brechen. Anschließend folgen Granaten, Weitwurf und Schießübungen. Auch eine Jugendarmee lässt Putin im ganzen Land aufbauen, ähnlich wie die Pionierorganisation zu Sowjetzeiten, erklärt Talankin. Sein Videomaterial muss er ans Bildungsministerium schicken und anschließend vernichten. Aber mir ist klar geworden, dass ich kein moralisches Recht dazu habe, das alles zu löschen. Denn es ist der Beweis dafür, wie Propaganda in russische Schulen gelangt und was in den Schulen im Inneren passiert. Fast 200.000 Lehrkräfte haben in Russland in den vergangenen 2 Jahren gekündigt. An seiner Schule im Ural erlebt Talankin überzeugte Putin-Anhänger. Die Sportlehrerin kämpft zurzeit freiwillig in der Ukraine. Sie steuert Drohnen. Aber es gibt auch kritische Kollegen. Die hätten inzwischen allerdings keine Hoffnung mehr für ihre Heimat, erzählt Talankin. Über soziale Medien nimmt der junge Russe Kontakt zu einem US-Filmemacher in Dänemark auf. Der gemeinsame Plan für eine Dokumentation entsteht. Nach 2 Jahren wird die Gefahr für den Lehrer in Russland zu groß. Er flüchtet nach Europa mit seinem gesamten Videomaterial. Tschechien gewährt dem 35-Jährigen Asyl als Whistleblower. Den Westen hält Talankin im Umgang mit Russland für naiv. Selbst wenn es jetzt gelingen sollte, erfolgreich Friedensgespräche zu führen, selbst wenn es gelingt, diesen Krieg anzuhalten, wird er nicht wirklich beendet sein. Putin wird alles tun, um einen Waffenstillstand als seinen Sieg darzustellen. Und diese Propaganda, von der die Schulkinder durchtränkt sind, die kann man nicht einfach so rauswaschen. Die Propaganda wird in ihren Köpfen bleiben.
Marianne Allweis über den Film Mr. Nobody against Putin. Das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz geht zu Ende. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Mehr als 2 Millionen Besucherinnen und Besucher und ein freundlicheres Image als vorher. Chemnitz blickt zufrieden auf das Kulturhauptstadtjahr zurück. Man habe 4-mal so viele Besucherinnen in den Kunstsammlungen der Stadt begrüßen können, sagte beispielsweise deren Leiterin Florence Turmes im Deutschlandfunk Kultur. Und auch die Hotels hätten profitiert.
Die Kulturhauptstadt hat also dazu beigetragen, dass es mehr Tourismus gab und auch das gerade in einer Region, wo vielleicht sonst nicht so viele Menschen hinkommen. Und also ich glaube wirklich, die Rechnung ist aufgegangen.
Wie sehr die Kulturhauptstadt auch in die Zukunft wirkt, bleibt erst einmal abzuwarten. Immerhin gibt es zum Abschluss noch eine Installation des amerikanischen Lichtkünstlers James Turrell. Nicht direkt in Chemnitz, sondern im Umland in Oelsnitz. Die Besichtigungsslots dafür sind für dieses Wochenende schon ausgebucht. Stell dir vor, in Leipzig findet die Buchmesse statt und es gibt kein Literaturhaus mehr. Das könnte passieren, glaubt der Geschäftsführer Thorsten Arendt. Bislang habe man sich aus Geldern der ehemaligen DDR finanziert. Die gingen nun zur Neige und neue Zuschüsse seien nicht in Sicht, sagte er in unserer Sendung Büchermarkt. Deshalb habe man schon jetzt für 2027 die Räumlichkeiten vorsorglich gekündigt.
Weil die Mietverträge so sind hier im Haus des Buches, das dem Börsenverein gehört, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, müssen wir eben mit solchem Vorlauf auch kündigen. Und die Stadt weiß seit langem, dass diese Mittel endlich sind. Aber bislang leider gibt es keine Aussichten auf eine Förderung.
Die bedrohliche Lage des Literaturhauses in Leipzig hat das Netzwerk auf den Plan gerufen. 17 Literaturhäuser im deutschsprachigen Raum sind darin zusammengeschlossen und deren Vorsitzender Hauke Hückstedt, Leiter des Frankfurter Literaturhauses, der äußerte sein Unverständnis über das Verhalten der Stadt Leipzig. Und zum Schluss noch ein Blick auf den Kulturarbeitsmarkt. Die Kunstwissenschaftlerin Maike Hopp wird neue Leiterin des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste. Sie tritt ihren Job am kommenden Montag an. Und wer noch eine Beschäftigung sucht, der kann sich bei der Berliner Weihnachtsmannzentrale melden. Die sucht nämlich für die Feiertage noch ganz dringend Weihnachtsmänner und Engel. Die Personalknappheit liegt wohl nicht daran, dass die Menschen weniger friedlich und freundlich sind, sondern es mangelt an Studierenden. Seit sich die meisten Studien durch den Bachelor- und Masterabschluss verdichtet haben, bleibt keine Zeit mehr, als Weihnachtsmann oder Engel tätig zu sein. Trotz der verzweifelten Suche wird übrigens lange nicht jeder genommen, sondern man muss ein Casting durchlaufen. An dessen Ende heißt es dann vermutlich, ich habe einen Bart für dich oder wahlweise ein paar Flügel.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig. Die AfD hat eine neue Jugendorganisation und die Diskussion um das Rentenpaket geht weiter. Zwei Themen in den Informationen am Abend mit Sören Brinkmann. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstagabend.